Willkommen zu Umgeschichtet. Wir begeben uns heute in den Branitzer Park nach Cottbus. Es ist das Vermächtnis eines der schillerndsten Universalkünstler des 19. Jahrhunderts, Hermann Fürst von Pückler-Muskau.
Pückler ist irgendwo faszinierend. Ne? Man kann sich so wunderbar an dem reiben. Der geht nicht auf den Sockel, sondern der ist so schräg teilweise, dass man eigentlich auch noch sagen kann, was hast denn du da angestellt? Ja? Aber die Beschäftigung lohnt, weil das so ungeheuer anregend ist.
Erzählt Gerd Streit, Direktor der Stiftung Fürst Pückler Museum Park und Schloss Branitz. Nachdem Pückler einige Kilometer südlich in Muskau mit seinen Parkplänen zwar erfolgreich war, aber dennoch pleite ging, schuf er im hohen Alter noch einmal einen Landschaftspark, der seine geistige Welt zusammenfasste. Nicht ohne seine Frau Luzi übrigens wäre dies möglich gewesen. Nun bewirbt sich Branitz um Aufnahme in die Welterbeliste der UNESCO als Erweiterung von Park Muskau, der seit 2004 diese hohen Weihen bereits besitzt.
Das macht diesen Park auch wirklich so was Besonderes. Es ist ja auch seine Lebensreise, die er hier in diesen Park hineingeschrieben hat, indem er viele persönliche Erinnerungsorte hier angelegt hat. Das beginnt mit dem Mondberg, wo er quasi auf seine Orientreise Bezug nimmt. Das geht weiter dann mit dem sogenannten Heiligenberg, dort, wo ein christliches Kreuz aufgestellt ist, wo er Bezug darauf nimmt, dass er dann zum Katholizismus übergetreten ist. Oder das findet natürlich dann seinen Endpunkt in der Pyramidenebene, in einer Wasserpyramide und in einer Erdpyramide, die nicht nur Bezug nehmen auf diese Orientreise, sondern die auch einen tiefen symbolischen Gehalt haben. Denn er hat ja dann die Wasserpyramide auch als seinen Begräbnisort bestimmt. Dort, wo dann im Westen, also der Park ist in einer Ost-West-Achse ausgerichtet. Und im Westen, wo die Sonne hinter den Pyramiden untergeht, das ist gewissermaßen so, da schließt sich dann der große Lebensbogen von Pückler. Und das ist hier in diesem Park niedergelegt.
Wir begeben uns mit Gerd Streit auf eine Reise durch den Park unter ganz besonderem Blickwinkel. Seit diesem Jahr können Besucher mit der Gondel durch das Gelände streifen. Besondere Blickwinkel sind es auch, die Anfang November die Tagung der Stiftung und der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus herausarbeiten wollten. Neben neueren Arbeiten der Pückler-Forschung, etwa über seine Nilreise, neben der Präsentation von Plänen für eine große Ausstellung in Großbritannien, ging es vor allem um neueste Technologien. Wie kann das vielfältige vorhandene Wissen über Pückler einem breiteren, netzaffinen Publikum nahegebracht werden und was haben die weltweit über Geschichte, Literatur, Reisen, Gartenkunst, Forschenden davon? Otto Neumeier, Philosophieprofessor von der Universität Salzburg, machte sich Gedanken über die Resonanzen zwischen Kunst und Wissenschaft in einer vernetzten Welt.
Ich bin weder Pückler-Experte noch Organisationsexperte. Wir sind professionelle Laien und das haben wir perfektioniert. Ich meine, dass tatsächlich die Komplexität alles dessen, was Pückler geschaffen hat, und woran und wie er gearbeitet hat, zumindest ein guter Grund ist, all das sichtbar zu machen, nicht nur in der Scientific Community, sondern auch in der Öffentlichkeit. Wenn ich jemanden in Österreich in meinem Umfeld erzähle, dass ich zu einer Tagung fahre, die Fürst Pückler gewidmet ist, dann kommt nur eine Reaktion, Pückler-Eis. Das ist das, was bekannt ist. Aber eben, dann kann man vielleicht mit den Gärten etwas erzielen. Und ich meine also, es muss sichtbar gemacht werden, sozusagen, worin das Schaffen oder Wirken von Fürst Pückler besteht. Und ich meine, für dieses Ziel bietet sich von vornherein also ein solches Netzwerk an. Und auch aus einem anderen Grund, Sie sind am Anfang einer solchen Bestrebung, also werden Sie nicht jetzt alte Medien verwenden, um sowas zu machen, sondern ich meine, es ist hier effizienter. Ich werde heute auch nicht verzweifelt versuchen, einen Röhrenfernseher zu kaufen, wenn ich noch keinen habe, sondern werde eben ein modernes Gerät mir kaufen.
Otto Neumeier aus Salzburg. Mitgetragen wurde die Tagung vom Lehrstuhl Industrielle Informationstechnik der BTU Cottbus. Die Klüfte zwischen naturwissenschaftlich-technischen und geisteswissenschaftlich-künstlerischen Fragestellungen lassen sich mit Pückler durchaus überbrücken. Die Professorin Irene Krebs.
Wir haben in dieser Stadt eine technische Universität, die Möglichkeiten bietet, indem sie über Technologien und über Methoden verfügt, die wir vielleicht diesem Ort hier zur Verfügung stellen können. Wir haben das bisher einfach zu wenig genutzt. Und ich finde es einfach schade, wenn wir örtlich oder geografisch so eng beieinander liegen, dass wir so wenig voneinander wissen. Ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass wir unsere Studenten mit praxisorientierten, anwendungsbezogenen Studien, Bachelor, Master, was auch immer, Arbeiten beschäftigen, indem wir sagen, du machst etwas, was hinterher sogar noch jemand braucht. Dann ist man doch ganz anders motiviert.
Irene Krebs ist beteiligt an grenzüberschreitenden Projekten zur Orientierung und Mobilität für sehbehinderte und blinde Menschen. Und so wurde auf dem Kongress auch ein Parkführer vorgestellt, bei dem sich die schriftlichen Erläuterungen nicht nur in großen Buchstaben, sondern auch in Braille wiederfinden und die Bilder als Relief ertastbar sind. Ein Unikat im deutschen Raum? Man war sich nicht sicher, und schon allein dies zeigt, wie sehr Vernetzung bei einem grenzenüberschreitenden Menschen wie Hermann Fürst von Pückler-Muskau ansteht.
Was Sie hier rechts sehen, das ist die alte Schlossgärtnerei, die auch nach 1990 umfangreich saniert, zum Teil auch rekonstruiert wurde. Oben auf dem einen Häuschen sehen Sie eine vergoldete Ananas, was nochmal nachdrücklich darauf hinweist, dass Pückler ein begnadeter Ananaskultivierer war. Auch in Muskau gab es ein Ananashaus, das ist ja gerade wieder errichtet worden und vor wenigen Wochen eröffnet. Aber jetzt erstmal darauf achten, die Köpfe jetzt ganz tief, sonst tut's weh. Also wirklich sehr erfolgreich Ananas kultiviert, deshalb gab es hier auch so ein Ananashaus. Was wir hier rechts sehen, das ist das sogenannte Oberhaus, wie es Pückler nannte, also die eigentliche Orangerie, wo im Winter die Kübelpflanzen, die jetzt im Sommer auf der Schlossterrasse stehen, überwintern. Und Sie sehen, das ist ja wirklich ein schöner Ort, nicht? Und uns hat das ein bisschen geärgert, dass dieser Ort so im Sommer so völlig ungenutzt dasteht, weshalb wir jetzt den Winter nutzen werden, um dieses Oberhaus zu ertüchtigen, dass dann ab dem nächsten Jahr da ein Sommercafé eingerichtet werden kann.
Wer durch den Park gondelt, der muss schon manchmal unter den Brücken sich klein machen. Klein machen vor den Möglichkeiten und Herausforderungen durch neue Medien müsse sich die Pückler-Forschung, ja müsse sich die Forschung des 19. Jahrhunderts keineswegs, meint Nikolaus Gatter. Der Übersetzer, Publizist und Literaturvermittler aus Köln ist Vorsitzender der Farnhagen-Gesellschaft. Er erläutert, wie schon lange vor Facebook das Prinzip der Vernetzung in der analogen Welt Raum hatte.
1795 langweilt sich die Henriette Hertz in der Gesellschaft der akademischen Freunde ihres Ehemannes. Sie war sehr jung verheiratet, war 15 Jahre alt, als sie heiratete. Und der Hofrat Markus Hertz, hochgelehrt, Kantschüler, lädt sich seine akademischen Freunde ein und diskutiert. Jetzt möchte sie was anderes. Und das andere schafft sie sich, indem sie die jungen Studenten einlädt. Die heißen Schlegel und Humboldt, Brüder sind es, und die sind noch gar nicht besonders berühmt, die sind noch Studenten. Ein paar Jahre später ist es das Erfolgsmodell, Rahel van Hagen mit ihrem, damals auch nicht Salon, sondern mit ihrem Teeabend, ihrer Geselligkeit. Funktioniert hat es, weil da ein Hunger war, ein Bedürfnis nach lebensweltlicher Erfahrung, die anders nicht zu verschaffen war. Und da haben wir hier eine Gründerfigur, im Grunde, an der wir uns nur orientieren müssen, denn auch Fürst Pückler hat sich eine Welt erstmal erreicht mit seinen Reisen. Er wollte etwas sehen von dieser Welt und er wollte alles selbst in die Hand nehmen.
Auf solche Zusammenhänge müsse geachtet werden, weniger auf perfekte Benutzeroberflächen, meint Nikolaus Gatter. Erste Beispiele der Edition von Briefen des Fürsten sind auf der Tagung vorgeführt worden. Für den englischen Germanisten James Bowman, er hat unter anderem Fontane übersetzt, ist vor allem der Unterschied zwischen den Notizen und der für die Publikation vorgesehenen Fassung von großem Wert.
Ja, ich wollte bloß etwas schnell sagen zu der Frage von dem Umfang von Pücklers Schriften, denn es gibt nicht nur die veröffentlichten Bücher, sondern es gibt auch hier in Branitz Mikrofilme und CD-ROMs mit seinen unveröffentlichten Schriften. Und ich sehe hier in diesem Konzept einer Pückler-Plattform eine Gelegenheit, vielleicht auch einige von den unveröffentlichten Schriften an die Öffentlichkeit zu bringen. Teile von diesen sind schon transkribiert worden und man könnte sie natürlich dann auch digitalisieren. Wenn ich schnell ein Beispiel geben kann von den Sachen, die er über England geschrieben hat. Wie Sie alle wissen, hat Pückler ein Buch über Großbritannien veröffentlicht, die Briefe eines Verstorbenen. Aber es gibt auch zwei Originaltexte, das sind die Originalbriefe an seine Frau und auch die Texte, die er für seine Bilderalben geschrieben haben. Und diese Texte sind in vielen Hinsichten interessanter als die Briefe eines Verstorbenen, als das veröffentlichte Buch. Sie sind frischer, ehrlicher. Er spricht über Sachen, die er im Buch gar nicht erwähnt. Für Historiker und Sozialhistoriker sind diese Quellen eventuell sehr interessant.
Die meisten Briefe Pücklers lagern als Folge des Zweiten Weltkriegs in der Jagellonenbibliothek in Krakau. In Branitz finden sich viele Kopien. Der Geschäftsführer der Stiftung Fürst Pückler Park Bad Muskau, Kurt Panning, nennt einige Themenfelder, die ihn besonders interessieren und für die die Errichtung einer digitalen Pückler-Plattform ein Gewinn wäre.
Für mich gibt es ein paar ganz klare Desiderate. Das ist die Aufarbeitung der Pückler-Reisen, dass man das ganz gut nachvollziehen kann. Es wäre für mich eine Kommentierung, eine Neukommentierung, Neuherausgabe der Biografie von Ludmilla Assing. Das gleiche gilt für die Andeutung über Landschaftsgärtnerei, wo wir mittlerweile unglaublich viel wissen, das aber eben in der aktuellen kommentierten Ausgabe bislang nicht irgendwie einfließen konnte. Und das wäre für mich, jetzt nochmal relativ profan auf der zweiten Ebene, bevor wir über neue Felder einer neuen Pückler-Forschung sprechen, der Wunsch zu sagen, na, wann gibt es denn die neue Pückler-Biografie?
Und was sagt der Hausherr von Branitz dazu, Gerd Streit?
Da ist für mich auch vieles im Nebel. Ich sehe nur, dass man sich dem Pückler von vielen Seiten nähern kann. Das eine ist natürlich über seine Kunstwerke, über seine Gartenkunstwerke. Da haben wir hier in der Lausitz die schöne Situation, die Hauptwerke von Pücklers haben wir hier. Das ist schon mal ganz gut. Aber wir wissen, Pückler ist wesentlich mehr. Pückler war international vernetzt. Wir wissen, er war in Frankreich unterwegs, er kannte die Größen in Frankreich der Zeit, er hat mit ihnen korrespondiert, er hat Heine in Paris besucht und alles dieses ist ja in irgendeiner Weise auch in seinem Werk intendiert. Das alles in dem Gesamtzusammenhang zu sehen und zu verstehen, das ist eigentlich die Herausforderung.
Der Weg ist lang. Die bisherige Forschung nun auch im Netz verfügbar zu machen und neue Forschung in der weltweiten Vernetzung möglich zu machen. Der Weg ist lang, das Gerücht vom Pückler-Eis, das so wenig mit dem Fürsten zu tun hat, in einer breiten Öffentlichkeit für einen Mann zu nutzen, der integrative Modelle der Weltwahrnehmung vertrat. Modelle, die gerade angesichts heutiger ökologischer und anderer Krisen wichtig sind. Die Tagung Anfang November in Cottbus war ein Anfang. Über eines hatten sich die Teilnehmer schnell geeinigt. Wir werden uns nur dann im Netz auf die Suche nach Pückler begeben, wenn wir auch vor Ort berührt werden. Und deshalb gondeln wir zum Schluss noch einmal über das Wasser des Branitzer Parkes. Wir kommen an der Landpyramide vorbei.
Das Begräbnisort für die Frau Pücklers, für die Fürstin Luzi, die übrigens eine Tochter des preußischen Staatskanzlers von Hardenberg war und auch sehr viel Geld mit in die Ehe gebracht hat. Und sie starb aber schon 1854 und da war die Pyramide noch nicht fertig. Und sie ist dann auf dem alten Vorparkfriedhof beigesetzt worden und ist dann wesentlich später vom Nachfolger Pücklers 1884 dann noch mit in die Wasserpyramide überführt worden. Sie sehen oben auf der Landpyramide, da ist so ein schönes Gitter mit vergoldeten Pinienzapfen oben drauf. Und da hat Pückler eine Inschrift anbringen lassen, die lautet: Gräber sind die Bergspitzen einer fernen neuen Welt. Und es hieß immer, dass das ein Koranspruch sei, aber Koranforscher konnten schlüssig nachweisen, dass das kein Koranspruch ist, sodass wir also sehr stark vermuten, dass das Pückler selbst, und er glaubte ja auch an die Wiedergeburt, insofern passt das eigentlich. Ja, und jetzt weitet sich natürlich hier der See zum Pyramidensee auf und wir sehen dann die eigentliche Wasserpyramide, die Pückler seinen Tumulus nannte. Wir sind jetzt gerade in der Vorbereitung und in der Planung, dass wir diese Pyramide ab nächsten Jahr wieder mal sanieren werden. Also wir werden sie wieder in die Form bringen. Wir werden sie neu bepflanzen, denn da muss eine Weinbepflanzung drauf.
Gondelfahrten gibt es wieder kommendes Jahr, allerdings nicht immer so prominent geführt vom Chef von Park und Schloss Branitz, Gerd Streit. Und das war für heute umgeschichtet, Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, von Harald Asel.